Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist unsere liebe Betty wieder dran.
Ja, ich bin direkt aus den Ferien zurück und habe natürlich von der Ostsee schon wieder etwas mitgebracht.
Sag mal, passiert eigentlich überall ein Mord, wo du bist?
Ja, keine Ahnung.
Du bist irgendwie so wie Mord ist ihr Hobby, Angela Lansbury.
Ach, die habe ich ja, die finde ich sehr süß.
Ja, oder Miss Marple oder sowas.
Miss Marple finde ich am allerbesten.
Dann legen wir mal los.
Okay, also ich war in den Ferien wieder mal in Rostock. Ich mag Rostock sehr gerne, weil es direkt am Meer liegt. Und natürlich Warnemünde ist für mich der schönste Stadtteil wegen dem berühmten Seebad. Warst du schon mal da?
Nee.
Müssen wir hin.
Ja, müssen wir hin.
Ja, berühmt sind natürlich die Rostocker Häfen, die Werften, der riesige Seehafen, die Fähre nach Dänemark und nach Polen. Ich mag aber auch die Uni dort und hinter der Uni, in der übrigens Rudolf Steiner Philosophie studiert hat, ist ein süßes kleines Café, was ich auch ganz gerne besuche. Es gibt berühmte Gebäude dort, es gibt prachtvolle Renaissance- und Gotikgebäude und das macht es so zu einem touristischen Hotspot natürlich. Aber ein Außenbezirk davon heißt Rövershagen. Und Rövershagen hatte ich in meiner letzten Folge schon, weil da Karls Erdbeerhof steht und es kurz vor Gralmüritz ist. Aber es gehört noch zu Rostock. Eigentlich hat der Ort nur 2500 Einwohner. Man sollte also nicht glauben, dass da so viele Morde passieren. Aber genau um diesen Ortsteil mitten in den Erdbeerfeldern geht es gerade jetzt. 2022, es ist der 7. Februar. Es ist gerade kein touristische Hochsaison, aber es ist eine Familie relativ neu in ein elegantes Wohnviertel von Rövershagen gezogen. Sie beziehen ein freistehendes, teures Einfamilienhaus. Da ist noch kein Garten fertig. Das ist alles noch so ein bisschen ganz neu. Das Haus ist himmelblau angestrichen, so wie das Meer fast. Und in dieses Haus zieht eine wohlhabende Familie ein. Vater, Mutter und zwei Kinder. Der Vater heißt Andreas, der Sohn heißt auch Andreas. Die Mutter ist die Jüngste, ist 48, heißt Larissa. Vater ist 42 und dann noch das Mädchen und der Sohn halt. Beide 25 und 26 Jahre alt. Sie haben ein eigenes Boot, ein richtig großes. Und das haben sie in der Garage stehen. Jeder fährt ein eigenes Auto. Also man sieht, die Familie ist recht wohlhabend. Und so besteht für die Nachbarn eigentlich kein Grund, sich zu wundern, außer, dass auch diese Familie nicht viel Kontakt haben möchte. Und dass man eigentlich nur von der Larissa, der Mutter, weiß, dass sie putzen geht. Aber in Vollzeit. In einem Betrieb und teilweise auch an Objekten, die woanders sind, wo sie also weggefahren wird, für ein paar Tage weg ist und dort putzt. Von allen anderen weiß man eigentlich gar nichts. Ob sie arbeiten, nicht arbeiten, grüßen oder nicht grüßen. Und nach außen hin ist das eine wohlhabende Familie. Worauf sich dieser Wohlstand stützt, würde wohl die meisten Nachbarn überraschen. Die Familie dealt nämlich. Die ganze Familie dealt, bis auf Larissa. Sie kaufen das Zeug günstig ein, verpacken es in schöne kleine Plastiktütchen und verticken es dann in Rostock und in allen touristischen Hotspots. Jeden Tag, sehr gewissenhaft, füllen sie das in kleine Tütchen. Das war übrigens vor der Zeit, bevor es also legalisiert war. Also und sie haben auch Drogen aller Art. Also es ist jetzt
nicht nur Gras.
Nicht nur Gras, ne? Damit leben sie eigentlich ganz gut. So, nun ist also der 7. Februar 2022. Vater Andreas liegt auf der Couch und schnarcht. Er liegt da behaglich, hat auch nicht viel zu tun. Seine Frau ist nicht da.
Seine Tütchen sind gepackt.
Seine Tütchen sind gepackt. Und da kommt ein Mann. Er kommt ins Wohnzimmer und beobachtet den Schläfer.
Der kommt einfach zu denen ins Wohnzimmer?
Mhm. Und betrachtet, wie der atmet. Und dann geht er nach oben. Und kommt wieder runter und hat jetzt eine Armbrust im Arm. Eine Armbrust, ihr kennt das vielleicht so aus mittelalterlichen Filmen oder mittelalterlichen Märkten, ist ja sowas wie Pfeil und Bogen, nur eben ganz raffiniert. Du brauchst keine Kraft und es hat eine viel höhere Durchschlagskraft als Pfeil und Bogen.
Wo hat er die her? Wer hat sowas heutzutage noch?
Eben, Ist auch eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Da gibt es keine Infos zu. Jedenfalls hat er die mit Stahlpfeilen. Mit dieser kommt er nun herunter. Ich muss sagen, das ist die Armbrust ist ja so die Revolution im Mittelalter, ne? Weil das ist das Gefährlichste, die gefährliche Wunderwaffe, die auf einmal erfunden worden ist. Man hat ja früher im Mittelalter gekämpft, Ritter gegen Ritter, so in Rüstung, ne? Und in dem Augenblick, wo die Armbrust erfunden worden ist, nicht mehr. Ganz einfach, warum? Weil man die Armbrust genommen hat und hat die Ritter einfach abgeschossen, aus großer Entfernung. Und da brauchte man auch keinen ritterlichen Krieger zu. Die Armbrust hat mit einem Eisenpfeil bestückt eine Durchschlagskraft, die wie Butter durch die Panzerung eines Ritters geht. Das heißt, da ist kein ritterlicher Kampf mehr, da stehen irgendwo ein paar nicht adelige Scharfschützen irgendwo parat, ziehen ihre Armbrust und dann ist das Ritterheer beseitigt, ohne allzu große Anstrengung. Das ist also die Wunderwaffe im 14. Jahrhundert. Und mit diesem schönen Instrument samt der passenden Stahlpfeile, die modern aufgemotzt eine ganz andere Durchschlagskraft haben als im Mittelalter, kommt er jetzt hinunter. In dem Moment dreht sich der schlafende Andreas mit dem Gesicht zur Couchlehne und der Hinterkopf weist also sozusagen in Richtung des offenen Wohnzimmers. Der Mann zückt den ersten Pfeil, legt ein, schupp, und schießt direkt in den Hinterkopf des schlafenden Andreas. Der Pfeil dringt ein und die Spitze dringt vorne an der Stirn wieder raus.
Und das war's dann mit Andreas?
Nein, im Gegensatz zu einem Schuss reicht leider ein Schuss nicht. Der Andreas wird wach und greift sich an den Kopf.
Boah, wie schrecklich.
Er weiß nicht, was ihm passiert ist. Und er sieht ja auch nichts, weil er ja zur Wand hinguckt. Und das wird dann dem Schützen zu gruselig. Und deshalb nimmt der Schütze den zweiten Pfeil und schießt einen zweiten Pfeil wieder in den Hinterkopf, der diesmal nicht durchdringt. Der schießt, nachdem der Andreas sich immer noch bewegt, einen dritten Pfeil in den Kopf. Der Andreas glaubt eigentlich nicht, was er da sieht oder spürt. So irre ist die Situation. Und versucht, weil er es nicht wahrhaben will, aufzuspringen. Er springt auf und guckt den Mann nur an und sieht, dass es sein Sohn Andreas ist.
Andreas Junior.
Andreas Junior. Und Andreas Senior hat jetzt bereits von hinten durchgeschossen, 4 Pfeile im Kopf stecken.
Oh mein Gott, wie schrecklich ist das?
Er ist nicht tot. Andreas hatte das sich anders vorgestellt, also Andreas Junior. Er hat gedacht, der erste Schuss reicht. Nein. Jetzt kommt der Vater auf ihn los und fragt, warum? Warum machst du das? Andreas dreht sich um und rennt jetzt in den Garten. Dort hat die Familie so ein Gartenhaus und in dem sind allerlei Gartengeräte.
Oh nein.
Im Gartenhaus findet er so eine Art Sense, so eine Handsense, so eine Sichel. Die nennen die in den Medien allerdings Gartenmachete. Ob das was anderes ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine rasiermesserscharfe, gebogene Waffe. Mit gebogener Klinge. Das ist entscheidend. Es ist keine Stichwaffe, es ist eine gebogene Klinge.
Und Andreas Senior kommt nicht auf die Idee, schnell zu flüchten zu den Nachbarn oder so?
Vielleicht versucht er es. Wir wissen es nicht. Jedenfalls kommt jetzt der Junior wieder zurück, sieht, der Alte lebt noch und sticht auf den ein mit dieser gebogenen Klinge. Das heißt, er kann eigentlich nur auf ihn einschneiden und das Blut spritzt in alle Richtungen. Und es dauert noch einige Zeit, bis Andreas dann zusammenbricht, Andreas Senior, und immer noch nicht tot ist. Andreas Senior schaut jetzt zu, Andreas Junior, Entschuldigung, schaut jetzt zu, wie sein Vater verblutet.
Und er sitzt da ganz ruhig und denkt sich, ach ja, endlich.
Genau.
Das ist so eiskalt und furchtbar.
Dann macht er die Wohnzimmertür zu und schließt ab. Danach wartet er.
Was denkt er sich? Denkt er sich, ach ja, Papa liegt tot im Wohnzimmer, aber ich wohne hier weiter zu Hause und wenn die Tür abgeschlossen ist, dann ist es nicht passiert?
Könnte man meinen. Aber eine Stunde später kommt seine Schwester nach Hause. 25, ein Jahr jünger als er. Hi, sagt sie, ist keiner da. Papa, wo bist du? Ihr Bruder kommt die Treppe herunter. Hallo, Schwesterchen, sagt er. Ich habe eine riesen Überraschung für dich. Was denn? Komm mal mit rein.
Ins Wohnzimmer.
Nein, in den langen Flur davor. Sie steht im Vorraum. Komm mal mit rein, ich habe eine mega Überraschung. Die Schwester öffnet die Tür und in dem Flur ist der ganze Flur mit Folie ausgelegt. Die Wände sind mit Vlies bespannt. Und sie wundert sich, sagt, willst du hier streichen? Was hast du vor? Gibt's einen neuen Teppich? Und dann sagt er zu ihr, Knie dich mal hin. Ja. Ich habe hier eine Brille für dich. Mit Augenklappe. Mach die mal zu. Mhm. Und ich habe noch einen Gehörschutz für dich. Aber es ist eine Riesenüberraschung. Du wirst begeistert sein. Die Schwester vertraut ihrem Bruder, warum auch nicht? Die dealen seit Jahren zusammen, warum nicht? Die kennen sich, die kennt ihn blind, die vertraut ihm total und voll. Die haben auch kein schlechtes Verhältnis zueinander. Also die sind nicht wie Bruder, wie Hund und Katze. Nein, nein, nichts ist passiert. Also lässt sie sich bitten. Sie lässt sich hineinziehen. Sie kniet auf der Plastikteichfolie nieder. Teichfolie. Sie legt die Augenklappe an. Sie legt den Ohrenschützer an. Sie kniet nieder und wartet. Er geht, kommt die Treppe runter und hat die Armbrust im Arm.
Und er hat nicht dazugelernt, dass es bestialisch ist, die Leute damit umzubringen? Könnte er nicht wenigstens zu seiner Schwester ein bisschen gnädiger sein?
Auch bei ihr schießt er von hinten in den Hinterkopf. Auch bei ihr hat er mehrere Pfeile. Auch die Schwester stirbt nach dem vierten Schuss nicht sofort, sondern läuft noch rum, schreit und will das Handy haben und will anrufen, weil sie es eigentlich auch nicht fassen kann. Also das ist ja so, das ist so was Unerwartetes und so ein Schock, dass man das gar nicht wirklich in der Sekunde verarbeitet, bis die Brille runter ist und bis die Ohrenschützer weg sind und bis man erfasst hat, was man gar nicht glauben kann, dass einem ein Pfeil aus dem Kopf ragt, dauert es einen Augenblick. Sie versucht dann anzurufen, aber es nutzt nichts. Die Machete, diese Gartenmachete, diese Sense da sozusagen, die hat er in der Hand, schon parat und dann fällt er mit dem Messer über sie her.
Nein.
Und auch bei ihr sticht er nicht ins Herz oder bis sie tot ist, sondern er schneidet tiefe Stichwunden und Schnittwunden und sie blutet aus allen Ecken und es hat seinen Grund, warum da eine Teichfolie liegt. Sie verliert literweise Blut, bis sie endlich verblutet ist. Danach macht er das alles ein bisschen sauber und zieht sie ins Wohnzimmer und macht die Türe wieder zu. Mutter Larissa ist derzeit auf der Reise und kommt erst 4 Tage später wieder mit ihrer Putzfirma. Als sie die Haustür öffnet, wundert sie sich über die Folien entlang der Wände und sie denkt, dass es einen Wasserschaden im Haus gegeben hat. Ein neues Haus, man kann ja nie wissen. Sie ruft nach ihrem Mann. Ihr Sohn kommt, freudestrahlend auf sie zu. Mama, sagt er, ich freue mich. Ich habe eine riesengroße Überraschung für dich.
Nein.
Komm mit ins Haus, ich zeig dir's. Verbinde dir die Augen. Und noch ein paar Ohrenstöpsel. Larissa lässt sich von ihm widerstrebend überreden, obwohl sie schon sehr skeptisch ist und ihr das alles komisch vorkommt. Und sie fragt sich auch erschrocken, was kaputt gegangen sein kann. Und seine Freude passt nicht zu der
Situation.
Aber sie vertraut ihm, sie ist wirklich ahnungslos. Sobald sie kniet, zückt Jens seine Armbrust und schießt ihr von hinten in den Schädel.
4-mal, weil sonst stirbt sie ja nicht.
Genau. Auch diese stirbt so schnell nicht und auch da zückt er das Messer, ist ja jetzt bei der dritten Person schon geübt, fügt ihr schwere Stichwunden zu, setzt sich auf einen Sessel und schaut ihr zu, wie sie verblutet und ihr noch anfleht, ruf Hilfe, ruf einen Krankenwagen, hol doch einen Arzt, warum machst du das? Er wartet in Seelenruhe, bis sie nach einer Stunde oder einer halben Stunde verblutet ist. Dann kommt sie ebenfalls ins Wohnzimmer und dann geht er in den Keller. Er ist gelernter Maurer. Er geht ganz normal zur Arbeit. An diesem Abend jedoch ist er zu einer Party eingeladen. Er geht ganz normal zur Party und alle, die hinterher fragen oder als hinterher befragt werden, sagen, er war total lustig. Er war fröhlich, er war lustig, er hatte lockere Sprüche drauf, er war total cool. In den nächsten 14 Tagen bastelt er unten in der Kellerwerkstatt, während die Toten direkt neben ihm liegen.
Einen schönen Vorbau und mauert sie alle ein?
Nein, er baut 3 Särge. Marke Eigenbau. Er sieht sich dazu genötigt, nachdem ständig Anrufe kommen für die 3 Toten. Er erfindet ständig neue Ausreden. Sie ist in den Urlaub gefahren, die Mutter hätte sich vom Vater getrennt und sei nicht mehr da. Sie wolle sich scheiden lassen und sei mit 2 Koffern abgegangen in Richtung Rostock. Und lauter solche Geschichten. Jeden Tag erzählt er was Neues. Und das schafft er ziemlich lange. Die Arbeitsstelle der Larissa, die wundern sich, weil die sagen, die Larissa ist so zuverlässig. Und nachdem die 4 Wochen nicht aufgetaucht ist, gehen sie zur Polizei und sagen, da stimmt was nicht. Die Rostocker Polizei, ihr werdet es nicht glauben, fährt dorthin, ich kann es wirklich nicht glauben, klingelt, niemand macht auf, dann fahren sie wieder zurück und haken den Fall ab und sagen, Konnten wir nicht weiter ermitteln, hat keiner aufgemacht.
Oh je.
Genau. 2 Monate im Prinzip schaffte es, die Anrufer auf Abstand zu halten mit immer neuen Geschichten. Dummerweise sprechen die Anrufer miteinander, ohne dass er das weiß, und merken auf einmal, dass er jedem eine andere Geschichte erzählt hat.
Mhm.
Mit großer Sorge kommt dann die Schwester der Larissa an und möchte wissen, wo ihre Schwester ist.
Also die Tante.
Die Tante. Und da hat er wieder nur komische Geschichten, lässt sie nicht ins Haus. Logisch, denn die Leichen liegen ja noch da.
Müssten dann nicht den Nachbarn irgendwann mal der Gestank aufgefallen sein?
Nein, es ist Januar, Februar, März und kalt.
Aha, okay.
Nichts, ne? Frühdunkel. Und sie erstattet jetzt eine Vermisstenanzeige und macht da auch richtig Rabatz. Und so taucht am 30. März 2022 tatsächlich die Polizei auf seiner Arbeit einer Baufirma auf und nimmt den Andreas fest. Er wird den gesamten Tag verhört und muss dann mit der Wahrheit rausrücken, nämlich, er sagt noch nicht, dass er die umgebracht hat, aber er sagt, er wüsste eben, wo die sind. Und dann fährt er mit ihnen 12 Kilometer weit weg zu einem Feld, das schon wieder umgegraben worden ist, und erklärt ihnen, dass er die samt der Folien in diese Särge, die er selbst gebastelt hat, reingewickelt hat, sich einen Bagger geliehen hat, gemietet hat, in diesem Feld dann eben Platz für 3 Leichen, 3 Meter tief gegraben hat, hat die 3 Särge da reingekippt und hat das Ganze dann wieder mit Erde zugemacht. Und als der Bauer dann später kam, um das Feld umzuflügen, ist keinem Menschen irgendetwas aufgefallen. Als man hätte, muss man sagen, ohne seine Auskunft niemals diese Leichen gefunden. Die würde man heute noch nicht gefunden haben. Muss man ehrlich zugeben. Und dann rückt er damit raus. Wie die denn da hinkommen, die Toten? Naja, er erfindet auch da immer neue Geschichten, verwickelt sich in Widersprüchen, aber am Ende des Tages gesteht er tatsächlich, alle 3 umgebracht zu haben. Und er wird erstmal festgenommen. Er bekommt jetzt einen Anwalt und der Anwalt sagt als allererstes, dass diese Vernehmungsprotokolle unwirksam sind, weil er keinen Anwalt hatte. Und die Polizei hätte Fehler gemacht und deshalb dürfte man die vor Gericht nicht verwenden und so weiter. Dann wird natürlich das Verfahren eröffnet. Es ist schon im März, also es geht sehr schnell. Der Richter Peter Goebbels sieht das anders als der Jens und sein Anwalt. Denn sein Anwalt, seine Anwältin genau genommen, plädiert auf Freispruch.
Warum?
Weil die Polizei Fehler bei der Ermittlung gemacht hätte.
Ja, okay, das ist immer ein gutes Argument für die Gegenseite.
Ja, der Richter sieht das eben anders. Er spricht von Kaltherzigkeit, von Hinrichtungen, die Andreas vorgenommen hat. Dass diese Tötungen über längere Zeit geplant worden sind. Dass außerdem 4 Tage zwischen dem Tod der beiden ersten Opfer und dem zweiten vergangen sind. Die kamen ja erst 4 Tage später, also haben 4 Tage die Leichen schon gelegen, bevor er dann die Mutter umgebracht hat. Dann haben die dann nochmal zusammen 14 Tage gelegen. Und der auch dazwischen wohnt. Das macht ihm nichts, dass die da liegen. Deshalb kann man den Vorsatz dieser Handlung belegen. Das ist keine Handlung im Affekt. Es ist kein Unfall. Es ist keine Notwehr. Sondern es ist eine geplante Ermordung.
Aber was ist das Motiv?
Das Motiv kommt bis heute nicht ans Tageslicht. Es scheint kein Motiv zu geben. Die Gerichte verurteilen ihn zu einer lebenslangen Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist nicht möglich. Sie folgen damit dem Ruf der Staatsanwaltschaft Rostock. Man hat versucht zu ergründen, warum, worum geht es da? Hat es mit Drogen zu tun? Aber sie dealen ja zu dritt. Warum tötet er dann die Mutter? Die hat mit dem Deal nichts zu tun. Man muss allerdings sagen, dass die Familie ja schon vorher nicht gearbeitet hat. Nur die Mutter hat gearbeitet. Die 3 anderen haben nicht gearbeitet. Die waren mit Dealen beschäftigt. Und das war sehr einträglich im Grunde. Vielleicht hat es mit der Zusichtnahme von berauschenden Substanzen zu tun, ob er eine Psychose bekommen hat, ob er in einer Wahnvorstellung lebte. Man weiß es nicht. Die Nachbarn werden noch befragt und erzählen, dass die Familie sehr distanziert war, mit keinem anderen zu tun haben wollte, sich nicht ins Dorf integrieren wollte und für sich blieben. Ja. Jeder hatte ein eigenes Auto, also wohlhabend.
Mhm.
Und von Dealen ahnte keiner was. Die Freunde sagten alle noch, der war lustig und nett und ging zu mehreren Partys in der Folgezeit. Und das belegt, das ist eben das, warum der Richter sagt, das ist eine Kaltherzigkeit.
Also ist er eigentlich quasi nach den Morden aufgeblüht und hat sich dann doch dem Dorfleben angeschlossen?
Ne? Nee, dem Dorfleben nicht. Der hatte seine Freunde, die er Wochen von vorher hatte. Und also in völliger Seelenruhe ist er Party machen gegangen. Ne? Also es ist nicht so das Problem für ihn. Und auch nicht mit Leichen zusammenzuleben, hat er auch keine Probleme mit. Ja, es war also sozusagen nicht zu eruieren, was seine Gründe gewesen sind. Und die wird er jetzt, während er im Gefängnis sitzen wird, ohne die Möglichkeit vorzeitig rauszukommen, auch nicht mehr darlegen, fürchte ich.
Boah, krasser Fall auf jeden Fall.
Im kleinen Rövershagen. 2500 Einwohner.
Und bist du da zufällig vorbeigeritten?
Das nicht, aber ich war schon öfter natürlich in Rövershagen, weil ich zu Karls Erdbeerhof wollte, ne? Und das liegt ja auch neben Kralmüritz und ja, klar. Also in Rövershagen war ich schon öfter, klar. Ist ja der Ferien-Spezialfall und also natürlich. Aber es würde man nicht denken, das sind nur Erdbeerfelder, ein paar Häuser und Erdbeerfelder.
Ein paar Häuser, Erdbeerfelder und drei Morde.
Ja. Und nebenan war ja der Mordfall von letztem Mal. Der war ja 2 Kilometer entfernt, ne?
Richtig.
Also wird gut gemordet. Mhm. Was mich aber so unzufrieden an dem Fall macht, ist, dass das Motiv nicht klar wird.
Ich finde das auch furchtbar. Was glaubt ihr, was hatte er für ein Motiv?
Ja, also.
Also ich glaube einfach, der hat einfach zu viele Substanzen zu sich genommen und ist dann irgendwann durchgeknallt.
Ich glaube auch, ja. Also es ist auch jetzt nicht explizit von Streitigkeiten die Rede.
Hat man denn auch irgendwo große Mengen von Geld gefunden vielleicht?
Nein.
Die er nicht teilen wollte?
Nein.
Okay.
Ja, er erbt natürlich das Haus, ne?
Ja.
Er hätte natürlich diese neue Villa geerbt. Vielleicht wollte er da nicht hinziehen. Hm. Vielleicht ist er jemand, der mitten in Rostock vorher gelebt hat und sollte jetzt mit seinen Eltern aufs Land ziehen und hatte keinen Bock dazu. Die waren, wie gesagt, noch keine 6 Monate da.
Ja, aber der war doch auch schon 26.
Ja, aber der schien zu erwarten, dass er lebenslang bei seinen Eltern bleibt. Vielleicht haben die auch irgendwann mal gesagt, hör mal, ihr müsst mal ausziehen, ihr zwei. Kann auch sein. Und dass ihnen was nicht gepasst hat.
Ja.
Dass die gesagt haben, wenn du nicht ausziehst, gibt Ärger, du ziehst jetzt mal aus und stehst auf eigenen Füßen. Könnte ein Grund sein.
Mhm.
Und ich meine, er erbt das Haus allein. Ist eine Villa bei Rostocker Immobilienpreisen. 700.000, 800.000. Die er dann geerbt hätte, das ist natürlich schon ein Motiv.
Mhm.
Das ist natürlich schon ein Motiv. Die Autos? Ach, die Autos. Gutes Stichwort. Die waren nämlich plötzlich weg. Und das fiel dann den Nachbarn auf. Dass die Autos der anderen drei plötzlich weg waren. Die hatte er nämlich zuerst verkauft.
Also schon verscherbelt.
Schon verscherbelt. Also das könnte natürlich ein Motiv sein. Ein richtig teures Auto, dreimal 30.000 Euro, da hast du schon eine ordentliche Summe.
Oh, da würde ich mich auch nicht beschweren.
Also ich fürchte, der Richter hat es wahrscheinlich richtig gesehen, dass er sagt, das ist die blanke Mordlust und es ist einfach Geldgier, Mordlust.
Und Substanzen.
Ja.
Ja.
Eine gute Mischung.
Ja, ihr Lieben, dann sind wir gespannt auf eure Theorien. Ihr habt uns zwischendurch immer so nette Kommentare auf Spotify hinterlassen. Deshalb werden wir jetzt demnächst eine kleine Rubrik einführen, wo wir dann eure Grüße vorlesen. Und natürlich wollten wir einmal ein bisschen Werbung machen, und zwar für Radio Hellbach. Mhm. Dort könnt ihr uns immer sonntags hören, und zwar mit einem neuen Fall oder einem Fall unserer Oldies mit passender Musik zu dem jeweiligen Fall. Außerdem wollen wir einmal erwähnen, dass es auch einen sehr netten kleinen Podcast gibt, und zwar von Spooky Bitch. Und wer da mal reinhören möchte, die Mädels sind sehr nett und haben sehr spannende paranormale Fälle.
Paranormal?
Mhm.
Oh, okay.
Also nicht zum Einschlafen.
Okay, und bei Twitter könnt ihr natürlich auch noch und bei Facebook und natürlich auch per E-Mail.
Und Instagram.
Und Instagram, Entschuldigung.
Da gibt es demnächst wieder ein Gewinnspiel.
Gut, ja. Ihr Lieben.
Ja, dann sagen wir mal bis dann und gruselt euch nicht zu sehr.
Und denkt dran, die meisten Morde passieren in der Familie.
Und vor der eigenen Haustür.
Mhm.
Bis dann.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.